Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Der Neurowissenschaftler und Psychologe Steven Pinker hat eine dickleibige Studie mit dem grellen Titel Gewalt veröffentlicht. Das Buch hat für einiges Aufsehen gesorgt. Die deutschsprachige Kritik und Wissenschaftsgemeinde hat mit großer Skepsis und teils mit heftiger Ablehnung auf die steilen Thesen dieses Buches reagiert. Denn Pinker behauptet, dass wir in einer Welt abnehmender Gewaltbereitschaft leben. Diese These wurde zurückgewiesen, sie sei zynisch oder doch mindestens eng gefasst. Mit zwei Kritikern von Pinkers Geschichte der Gewalt spricht Sven Arnert in dieser Reflexe-Sendung. Mit Matthias Rock, dem Leiter des Militärhistorischen Museums in Dresden, und mit Herfried Münkler, Politologe an der Berliner Humboldt-Universität.
Ob Internet, Fernsehen oder Boulevardpresse, die Bilderflut zum Thema Gewalt scheint nicht abzureißen. Gewalt in der U-Bahn, Folter im heimischen Keller, Bombenattentate im 24-Stunden-Takt. Wir scheinen in einer Welt entfesselter Gewalt zu leben, oder nicht? Der kanadische Neurowissenschaftler und Psychologe Steven Pinker streitet all dies zwar nicht ab, relativiert jedoch unsere Vorstellung einer zunehmend gewalttätigeren Gesellschaft. 5 Jahre lang hat der in Harvard und am Massachusetts Institute of Technology forschende Wissenschaftler Statistiken und anderes Zahlenmaterial zur Weltgeschichte der Gewalt analysiert und kommt zu einem verblüffenden Schluss. Wir leben in einer Welt abnehmender Gewalt und Gewaltbereitschaft. Pinkers neues Buch, das eine neue Geschichte der Menschheit zu erzählen vorgibt, versammelt auf fast 1200 Seiten viele Zahlen, Statistiken, Diagramme, die den Fortschritt der Menschheit quantitativ belegen wollen. Demgegenüber steht ein subjektives Unbehagen an einer als enorm gewaltbereit taxierten Gegenwart. Pinker zeigt sich unbeeindruckt von dieser weit verbreiteten Gefühlslage und bietet ein gewaltiges Zahlenmaterial auf, um das genaue Gegenteil zu beweisen. Mit der Binsenweisheit, dass uns der Kalte Krieg nicht die Apokalypse beschert hat, führt uns Pinker in seine neue Geschichte der Menschheit ein.
Man sollte meinen, das Verschwinden der schlimmsten Bedrohung der Menschheitsgeschichte habe unter allen, die sich zur Weltpolitik äußern, einen kollektiven Seufzer der Erleichterung ausgelöst. Anders als die Fachleute prophezeit hatten, kam es nicht zur Invasion sowjetischer Panzer in Westeuropa. Und weder die Kuba- noch die Berlin- oder die Nahostkrise eskalierte zu einem nuklearen Holocaust.
Steven Pinker ist so etwas wie ein Popstar des nordamerikanischen Wissenschaftsbetriebs. Mit seiner grauen Löwenmähne, die ein wenig an den Dirigenten Simon Rattle erinnert, beeindruckt der eloquente Psychologe als charismatischer Vortragsredner. Zu schrecklichen Bildern aus einem Konzentrationslager entwickelt er seine These stetig sinkender Mord- und Tötungsraten in unserer Welt, inklusive Afrika. Mit einem süffisanten Lächeln kommentiert er zum Beispiel deutsche Ängste vor zunehmender Gewalt im öffentlichen Raum. Denkt man an die brutalen Attacken in der Münchner U-Bahn und in Berlin der letzten Zeit.
It's ironic coming from modern Switzerland and Germany, which are probably the safest places in the history of Homo sapiens.
Es ist schon eine gewisse Ironie dabei, wenn ausgerechnet im modernen Deutschland und in der Schweiz die Furcht vor einer mehr und mehr gewalttätigen Gesellschaft anwächst. Die Schweiz und Deutschland sind, was öffentliche Gewalt angeht, die derzeit wohl sichersten Plätze auf der Erde.
Pinkers Studie »Gewalt – Eine neue Geschichte der Menschheit« wurde von der deutschsprachigen Kritik nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst. Vielleicht auch vor dem Hintergrund solcher Formulierungen.
Hier verrechnet er die Daten, die unter den Bedingungen moderner Statistik und entsprechender Methoden zustande kommen, mit irgendwelchen sehr fragwürdigen Berichten aus dem 15. Jahrhundert oder dem 14. Jahrhundert oder in den chinesischen Fällen, die er ja sozusagen als die größten Gewaltereignisse ausmacht, noch weiter zurückliegend und behandelt hier Zahlenangaben, die vermutlich so etwas wie gefühlte Gewalt und Todeszahlen darstellen, als seien sie gewissermaßen aus dem Statistischen Bundesamt herausgekommen. Und das Ganze wird dann berechnet und relativiert und umgerechnet, aber die Grundlage dessen ist im Prinzip schwammig und zerbröselig. Und da ist es eigentlich ein Darstellungstrick, nicht? In dem Pinker sehr genaue und komplexe Verfahren der Berechnung und der Relativierung dieser Zahlen vorführt, aber die Grundlage dessen ist mehr als fragwürdig.
Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität und Verfasser einer kritischen Rezension des Buches von Steven Pinker.
Man kann schon sagen, dass hier seine statistischen Zahlen eine Form der Relativierung des Holocaust darstellen, die hinsichtlich der funktionalen Effekte fast an Leugnung grenzen. Nun ist das bekanntlich nie ein Argument gegen denjenigen, der mit Statistiken arbeitet. Das ist vielleicht ein Argument für den ideografisch arbeitenden Historiker, aber für den Statistiker ist es keins. Die Frage ist aber eigentlich, täuschen diese Statistiken nicht? Also das, was bei Pinker mit dem Anstrich größter wissenschaftlicher Akribie daherkommt, ist das möglicherweise doch nur ein Fake. Ich kann dieses Buch eigentlich nur wissenschaftlich versierten Lesern empfehlen, die dort das eine oder andere an interessanten Aspekten finden, auch an raffinierten Herangehensweisen, die aber in der Lage sind, diese Herangehensweisen entsprechend zu kalibrieren und zu dimensionieren. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, wenn man mehr über Gewaltexzesse erfahren will, dann sind die Bücher zu den Genoziden des 20. Jahrhunderts von Neymark und Kiernan die doch vielleicht interessanteren.
Starke Worte, die nicht nur dem Typus des smarten, eloquenten Alleskönners die Leviten lesen wollen, sondern auch Kritik üben am US-amerikanischen Wissenschaftsbetrieb. Die meisten Kritiker waren sich jedoch darüber einig, dass Pinker eine beeindruckende Materialsammlung zum Thema Gewalt vorgelegt hat.
Ich war erschlagen vom Umfang, von der Datenfülle, zolle dem Wissenschaftler einen hohen Respekt vor seiner wissenschaftlichen Leistung. Ich habe mich aber auch gefragt, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen knapper gegangen wäre, denn schon von Anfang an ist die Kernaussage relativ klar. Die Gewaltkurven nehmen ab. Und er versucht das minutiös zu erklären.
Matthias Rock, Leiter des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden, kritisierte vor allem Pinkers Gewaltbegriff.
Dass er mir zu eng ist. Wenn wir, wie in unserem Museum, von Power und Violence oder Potestas und Violentia sprechen, dann ist das nur ein Teil von Gewalt. Wir wissen seit den 70er Jahren, seit Jan Galtung, dass es so etwas wie strukturelle Gewalt gibt. Strukturelle Gewalt, die Menschen in Armut drängt, in Unrecht und in Armut weiterleben lässt. Dieser Begriff der Gewalt, den diskutiert er gar nicht. Er diskutiert leider auch nicht Galtung und greift es auf. Oder Gewalt gegenüber der Umwelt. Eine ganz schlimme Form der Gewalttätigkeit, die wir unserer Umwelt und damit auch den Nachgeborenen heute antun. Das Zweite ist, dass er, um diese historische Linie zu erklären, weit, weit zurückgreift in die Antike. Und da müssen wir natürlich, was Zahlenmaterial angeht, sehr vorsichtig sein. Die Quellen sind sehr schütter, sie sind oft subjektiv gefärbt und Zahlen haben auch häufig eine symbolische Bedeutung. Denken Sie nur, wenn es um Heerzahlen oder Opferzahlen in der Bibel geht, die sind meistens symbolisch aufgeladen.
Pinkers neues Buch schlägt den großen Bogen und lässt 20.000 Jahre Menschheitsgeschichte Revue passieren. Von archaischen Tötungsritualen bis zum fürchterlichen Mongolensturm, vom kriegerischen alten China bis hin zum Katalog mittelalterlicher Torturen reicht Pinkers Arsenal des Grauens. Mit der Morgenröte der Aufklärung und einhergehender moderner Staatenbildung wird das Töten mehr und mehr tabuisiert. Wie begründet Pinker seine These stetigen Gewaltrückgangs?
My approach is simply to look at any historical study that has numbers, where I can plot a graph. And the book has 100 graphs and maps, where I try to quantify changes in violence. My philosophy is anytime someone uses the words more, less, better, worse, decline, increase, they're making a quantitative claim. And unless they supply numbers, the claim is meaningless.
Lange bevor ich mit der Arbeit an meinem Buch begonnen habe, sind mir schon eine Reihe von Indizien aufgefallen, die auf einen Rückgang von Gewalt in der westlichen Gesellschaft schließen lassen. Seit dem Mittelalter ist die Mordrate in Europa um den Faktor 35 zurückgegangen. Das heißt, im Mittelalter gab es 35 Morde je 100.000 Einwohner. Heute liegt die Rate bei einem Mord pro 100.000 Einwohner. Ein anderes Beispiel ist die Tötungsrate bei Stammeskriegen, die um ein Vielfaches höher lag als die der beiden Weltkriege zusammengenommen. Wir leben seit 65 Jahren in einer Welt relativen Friedens, ohne nennenswerte Kriege zwischen befeindeten Staaten. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen aus dem alltäglichen Leben, wie Gewalt in der Ehe oder Gewalt gegen Kinder. Ich habe mich gefragt, über die Jahrhunderte sind Gewaltphänomene im Rückgang begriffen. Gibt es dann eine Art Verbindung zwischen diesen Entwicklungen? Das war der Motor, dieses Buch zu schreiben.
Ob und wie weit das von Pinker angeführte Zahlenmaterial zuverlässig und stichhaltig sei, ist völlig unklar. Man könne lediglich die Tendenz erkennen, dass die Chronisten jeder Epoche versucht haben, Gewalt und Schrecken in möglichst drastischen Bildern darzustellen, merkt der Politologe Herfried Münkler in seiner Kritik des Buches an und zeigt sich insbesondere von der Quantität des Buches wenig beeindruckt.
Die Fülle des Wissens, mit der er vorgeblich bestens vertraut ist, die kann nicht das Ergebnis von individuellem Quellenstudium sein. Da würde er sonst sein ganzes Leben mit zugebracht haben. Und er hat vorher auch schon dicke Bücher geschrieben. Insofern ist es doch wohl eher so, dass er, naja Gott, man kann ja auch lesen lassen, das ist ja auch nicht falsch. Und das tun ja auch sonst Universitätsprofessoren. Aber er hat eine große, wie soll ich sagen, Mörtel-Mischmaschine aufgestellt, in die das dann alles hineingeschippt wird. Und dann kommen also solche beeindruckenden Ergebnisse heraus. Also sozusagen auf den ersten Blick glaubt man, es ist wirklich Beton. Und wenn man es etwas genauer anfasst, stellt man heraus, es ist ziemlich bröseliges Zeug.
Mit einem gewissen Neid wird Steven Pinker von seinem deutschen Kollegen als ein sehr schicker und produktiver Autor beschrieben, der die erstaunlichsten Felder bewirtschafte und sich als experimenteller Psychologe auf das Feld der Geschichte traue. Der Museumsdirektor und Historiker Matthias Rock präzisiert.
Es ist böse gesagt ein historischer Determinismus. Das heißt, er versucht sozusagen eine Entwicklungslinie, eine Zwangsläufigkeit zu erklären. Und da ist man als Historiker immer sehr, sehr vorsichtig. Wir kennen ja gute Beispiele historischer Determinismen. Die marxistische Geschichtslehre ist so ein Beispiel. Und die Ausreißer versucht er dann auch immer sozusagen als statistische Ungenauigkeiten dann zu erklären. Das macht einen erstmal stutzig.
Unklar bleibt bei Pinker auch, ob er neben militärischer und körperlicher Gewalt andere, möglicherweise subtilere Formen struktureller und sozialer Gewalt bewusst außer Acht gelassen hat oder ob sie einfach nicht in sein statistisches Schema passten.
Also das, was wir als gewalttätig empfinden, was uns vielleicht in der Substanz tatsächlich bedroht, ist nicht die physische Gewalt, die kriegerische Gewalt in unserem Empfinden, sondern ist die Gewalt, das glaube ich, das wäre jetzt eine These gegenüber dem Arbeitsplatz oder Ähnlichem. Und genau deshalb ist es so schwer, eine öffentliche Diskussion zu führen über militärische, über staatliche Sicherheit, die es eben auch braucht, um die Wohlfahrt der Bürger zu sichern. Weil an erster Stelle steht nicht dieses Thema, sondern anderes. Soziale, finanzielle Arbeitsplatzsicherheit. Das sind die Begriffe, die wir vor allem damit verbinden.
Markant ist Pinkers These vom neuen Frieden, der diametral zu den horrenden Kriegen, Genoziden und Massakern der letzten 50 Jahre steht. Pinkers abnehmende Gewaltkurven, Indizien einer von Handel und Technik befriedeten, sich allmählich globalisierenden Nachkriegsgesellschaft, relativieren den Völkermord in Ruanda und den namenlosen Schrecken der Balkankriege der 1990er Jahre.
People who make that claim forget that a century is 100 years, not 50 years. And since 1945, their statistics on war show that it's been in steep decline and on genocide as well. So some of the declines, what I call the long peace, that is the decline of major war between large developed countries.
Viele Kritiker übersehen immer wieder, dass ein Jahrhundert aus 100 und nicht nur aus 50 Jahren besteht. Sämtliche Statistiken, die nach 1945 erstellt wurden, zeigen einen stetigen Rückgang von Gewalt an, sei es kriegsbedingte Gewalt oder sogar Gewalt gegen ethnische Minderheiten. Ich nenne das zum einen den langen Frieden, eine Periode von 65 Jahren, in der große Staaten keine Kriege gegeneinander geführt haben. Das andere Phänomen nenne ich den neuen Frieden, eine Periode friedlicher Vereinbarungen zwischen ärmeren und Entwicklungsländern.
Das Verbrennen von Heretikern ist heute nicht mehr konsensfähig, aber es passiert immer noch. Ein Blick in die einschlägigen Krisengebiete unserer Zeit wird dies bestätigen. Wie wird Pinker mit dieser Diskrepanz fertig? Ein moralischer Kodex ist akzeptiert, wenn auch nicht überall auf der Welt und wenn, dann nur im Rahmen demokratischer Gesellschaften. Alltägliche, oft brutale Gewalt auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln hat vermehrt in befriedeten europäischen Gesellschaften wie Deutschland und der Schweiz die Alarmglocken schrillen lassen. Paradoxerweise sind es eben nur mediale Bilder und keine eigenen substanziellen Erfahrungen mit Gewalt, die die Menschen in sicheren europäischen Gesellschaften verunsichern.
Die Frage ist, ob wir öffentlichen Hinrichtungen oder Tötungen im Fernsehen, im Krimi, die wir heute täglich sehen, ob da die Schwelle wesentlich höher ist. Nur weil wir sagen, es ist ja nur ein Spiel, weiß man das immer so. Also ich glaube, dass die Dinge doch bei weitem komplizierter sind. Und noch etwas, wenn das Beispiel kommt, dass es heute einen Aufschrei gäbe. Pinker schreibt doch sehr schön, wenn jemand öffentlich eine Katze verbrennt, dann hat er recht. Aber sind wir heute weniger gewalttätig gegenüber Tieren, wenn wir an Massentierhaltung zum Beispiel denken, an KZ-Hühner, deren Eier wir bedenkenlos essen?
Steven Pinker erwähnt in seinem Buch das Tabu von der mittelalterlichen Katzenverbrennung und beschreibt aus eigener Anschauung die körperliche Härte, mit der früher an amerikanischen Colleges Neuankömmlinge getestet wurden. Heute sind diese harten, aber nicht grausamen Rituale der Political Correctness zum Opfer gefallen und signalisieren, wir sind eine gewaltfreie Gesellschaft. In den Medien sieht das Bild ganz anders aus.
Ich denke, dass wir nur, weil wir ständig mit Gewalt im Fernsehen zum Beispiel oder auch in den Zeitungen konfrontiert werden, noch lange nicht in einer wirklich gewalttätigeren Welt leben müssen. Ein gutes Beispiel sind ja auch immer wieder die Zahlen, wenn wir davon hören, wie viele Gewalt gegenüber Kindern zum Beispiel ausgeübt wird oder wie sich bestimmte politische Radikalisierungen in den einzelnen Ländern entwickeln, die gewalttätig werden. Manchmal sind wir dann überrascht, wenn wir die Statistiken sehen und uns fragen müssen, ob wir hier nicht im Grunde genommen das Bild unserer eigenen Wahrnehmung, unserer eigenen Konstruktion, also diesem Trugbild, aufgesessen sind. Und das gilt sicherlich auch für das subjektive Gefühl, wir leben heute in der gewalttätigsten Zeit, die es je gab. Das ist unbedingt kritisch zu hinterfragen. Und da hat Pinker recht.
Warum schauen Menschen auf Gewaltakte, suchen den perversen Nervenkitzel? Gewaltbilder sind in jeder Form überall verfügbar und setzen den Betrachter darüber ins Bild, dass und vor allem wie gefoltert und misshandelt wird. Täglich jagen diese unscharfen, verwackelten und teilweise expliziten Clips aus Afghanistan, Libyen, Syrien durchs Internet. Für Pinker ein Indiz, dass die Menschen weltweit für Gewaltdarstellungen empfänglich sind und sensibler reagieren.
First of all, violence is covered more thoroughly now than it used to be. Now anyone anywhere in the world with a cell phone, and that's a large percentage of humanity, are on the scene reporters and they can beam color video footage of violence in real time to the entire globe. So wherever violence occurs in the world, we know about it. 100 years ago, it was like a tree falling in the forest with no one to hear it. Secondly, we care more about violence now, and so the violence that does occur tends to make us more upset, pessimistic, moralistic, whereas in the past, many categories of violence were just considered a part of life and there's nothing you could do about them, or they were even good things. So one of the forces that drove violence down in the first place, namely greater concern with the lives of others, paradoxically makes us feel that violence is going up, even as it's a force that pushes violence down.
Die subjektive Furcht vor zunehmender Gewalt hängt sicher auch damit zusammen, dass das Thema Gewalt vermehrt in den Medien abgebildet wird. Jeder Mensch auf der Welt, der ein Mobiltelefon besitzt, ist zugleich auch ein Sensationsreporter. Bilder und Filme von alltäglicher Gewalt gelangen unmittelbar vom Schauplatz des Geschehens ins Internet. Wo auch immer in der Welt Gewalt stattfindet, werden wir in kürzester Zeit Zeuge dieser Vorkommnisse.
Etwas differenzierter sieht es Herfried Münkler.
Nun gibt es da das sogenannte Sicherheitsparadox. Das heißt, je sicherer wir leben, desto höher werden unsere Erwartungen an Sicherheit, sodass also gelegentlich auftretende Gewalt, Schlägereien in U-Bahnen und derlei mehr. Ja, es gibt auch ab und zu dabei schwere Verletzungen oder gar Tod. Aber in der Regel handelt es sich um schwere Körperverletzungen, dass die uns natürlich in besonderer Weise auffallen, aufregen, uns unsicher machen, womöglich nicht. Aber wenn wir das mit dem Leben früherer Zeiten vergleichen, vielleicht noch gar nicht so lange her, bei der im Prinzip jedes Kirchweihfest mit entsprechenden Getränken schon irgendwann in massive Gruppenschlägereien ausgeartet ist und das sozusagen zur jährlichen Routine gehört hat, sind wir in einer relativ gewaltfreien Gesellschaft. Es ist allerdings richtig, dass es in jüngster Zeit eine vermutlich auch statistisch feststellbare Zunahme von Gewalt gibt, allerdings nicht überall, sondern an bestimmten Orten, insbesondere im Zusammenhang mit Fußballstadien, in denen, naja, sagen wir mal so, die Gewalt, die sonst aus der Gesellschaft herausgedrängt worden ist, eine Art Zufluchtsort, in Anführungszeichen, gefunden hat.
The Better Angels of Our Nature. Der englische Originaltitel von Pinkers Buch signalisiert, dass wir Menschen besser sind als unser Ruf und gibt auch einen Hinweis auf den populären Arm des amerikanischen Wissenschaftsbetriebs, für den dieses Buch konzipiert wurde. In launigen, unterhaltsamen Vorträgen, die Pinker vor einem bunt gemischten Publikum hält, trägt der smarte Harvard-Professor seine Thesen vor, die gleichermaßen Substanz und Bodenständigkeit signalisieren sollen.
Die Großstädte der Welt wurden nicht pulverisiert. Die Atmosphäre wurde weder durch radioaktive Niederschläge vergiftet, noch füllte sie sich mit Trümmermaterial, das die Sonne verdunkelt und dem Homo sapiens das Schicksal der Dinosaurier bereitet hätte. Und damit nicht genug. Das wiedervereinigte Deutschland entwickelte sich nicht zum Vierten Reich. Die Demokratie ging nicht den Weg der Monarchie. Und sowohl die Großmächte als auch die Industriestaaten verfielen nicht in einen Dritten Weltkrieg, sondern traten in einen langen Frieden ein, der von Tag zu Tag länger wird.
Also für einen amerikanischen oder kanadischen Kollegen ist das schon mal ein ungewöhnlich dickes Buch. Wir lernen normalerweise von unseren angelsächsischen Kollegen und Freunden, die Thesen zugespitzt zu formulieren. Das ist schon mal ungewöhnlich und es ist auch ungewöhnlich faktengesättigt. Insofern fällt dieses Buch aus dem Rahmen. Aber, und das finde ich toll, man traut sich dort auch mehr, freche Thesen wagen, auch anzuecken und danach wieder etwas Neues auf den Markt zu werfen, das kann man dort, glaube ich, mit viel mehr Selbstverständlichkeit als bei uns. Und ich würde mir wünschen, dass wir diesen Mut auch mehr aufbringen würden.
Matthias Rock mag zu teilen und aus Sicht der Museumspädagogik recht haben. Dennoch ist Steven Pinker mehr ein mediales Phänomen und weniger der Beginn einer ernsthaften Debatte über Gewalt, die in Europa ohnehin anders geführt wird als in den Vereinigten Staaten.
Aber bei den Amerikanern habe ich doch bei einigen Autoren inzwischen das Gefühl, dass der Effekt die Substanz konsumiert. Und das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn fast ein unendliches Wissen aufgeboten wird, also der Autor sich gewissermaßen in die Position des allwissenden Gottes hinein begibt und auf diese Weise das Publikum belehrt. Wenn er also gar nicht mehr in Hypothesen denkt und formuliert und am Schluss auch offen hält, dass doch ein gewisses Maß von Unsicherheit in all diesen Aussagen steckt, sondern wenn das inszeniert wird mit Knalleffekten für einen bunten Markt und es eigentlich darum geht, Aufmerksamkeit als eine knappe Ressource von Lesern so zu bewirtschaften, dass sie bereit sind, dieses Buch zu kaufen.
Schmerzen kennt. Vom Feuer, das die Haut verbrennt. Ich werf ein Licht in mein Gesicht. Ein heißer Schrei.
Rammstein, die deutsche Band, die für ihre Verherrlichung von Gewalt berüchtigt ist. Soweit Reflexe über Steven Pinkers umstrittene Studie über Gewalt, erschienen im S. Fischer Verlag. Diese Sendung von Sven Arnert sowie die genauen Angaben zu Pinkers Buch finden Sie unter drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.